Musikgespräch.
Hallo, herzlich willkommen zum Musikgespräch mit Sin und Daniel.
Hallo,
schönen guten Tag. Wir reden heute über Gustav Mahler. Und das ist insofern ganz interessant, weil das im Vergleich zu unseren anderen Sendungen, die wir jetzt gemacht haben, ein bisschen die Spannweite öffnet und wir uns jetzt in den Bereich der sogenannten ernsten Musik bewegen und dadurch einen ganz anderen Apparat an Literatur und Material haben natürlich.
Ja, ich würde zu Beginn dann gerne sagen, dass ich mich von so Begriffen wie ernster Musik oder Unterhaltungsmusik immer versucht zu distanzieren.
Sowieso, ich auch. Habe ich ihn noch nie gemacht. Ich möchte am Anfang sagen, dass mir in den letzten beiden Sendungen aufgefallen ist, dass ich sehr oft sozusagen sage. Deshalb würde ich dir jetzt sagen, wenn ich sozusagen sage, dann musst du mich erinnern, Daniel, du hast schon wieder sozusagen gesagt.
Okay,
ich versuche darauf zu achten.
Was ist das Stichwort? Was soll ich sagen?
Weiß ich nicht. Ich versuche nicht sozusagen zu sagen.
Okay, ich bräuchte einen Buzzer, auf den ich so hauen kann, dann kommt so eine Sirene.
Genau. So, Gustav Mahler.
Gustav Mahler, ich steig mal so ein bisschen ein. Ich stelle die These auf, direkt zu Beginn, dass Gustav Mahler ein bisschen vorbildhaft für eine moderne Karriere im Musikbetrieb, im kapitalistischen Musikbetrieb stehen kann. Und er einer der frühen Leute waren, die so eine Karriere bestritten haben. Und er hat sich bestimmte Mechanismen und auch vor allem Institutionen zu Nutzen gemacht, die 100 Jahre vor ihm teilweise gar nicht bestanden oder in der Form noch nicht bestanden. Ich schmeiß mal ein paar Stichworte rein, die vielleicht auf sein Wirken und seine Arbeit Einfluss gehabt haben. Ich habe mir als Stichworte aufgeschrieben: Industrialisierung, Bürgertum, Stadtentwicklung, Nationalismus. Geboren wurde er am 7. Juli 1860 in Kalischt in Böhmen, das ist heute Tschechien, damals Kaiserreich Österreich. Und er wuchs auch dann später in Österreich-Ungarn auf. Das Ganze war politisch ein wenig zerfahren. 1866 unterlag Österreich beim Deutschen Krieg der Union um Preußen und 1867 gab es dann den sogenannten österreichisch-ungarischen Ausgleich mit der Konsequenz der Doppelmonarchie Österreich-Ungarns. Staatsoberhaupt in Personalunion war, weißt du es, Daniel?
Kaiser Wilhelm?
Nee, Franz Josef der Erste, bekannt aus den Sissi-Filmen.
Ja, naja,
Ja.
Ich bin Preuße, ich kenne mich, keine Ahnung.
Du. Ja. Du bist Preuße, stimmt, musst du nicht kennen.
Ja.
Und in dieser Gesellschaft, die durch ein aufstrebendes Bürgertum und eine neue kapitalistische Gesellschaft geprägt war, war zum Beispiel der Aufstieg einzelner Personen möglich. Im Falle Gustav Mahlers eben der Aufstieg eines relativ einfachen jungen Mannes aus der Provinz bis hin zum Weltstar der Musik. Sein Vater Bernhard, der besaß eine Weinbrennerei und einen Gasthof in Kalischt. Ich habe mal geguckt, das hat heute noch so ungefähr 350 Einwohner.
350 ist nicht viel.
Das ist sehr klein.
Wo liegt das denn?
In Böhmen, im heutigen Tschechien.
Ja, in Böhmen. Aber mehr so links oder mehr so rechts oder mehr
das,
so bei Pesen oder
mehr
so
an der genau
deutschen
angeschaut.
Grenze oder mehr an der deutsch-österreichischen Grenze?
Nee, so ein bisschen. Also ich würde mal von meinem Eindruck her, so, wenn ich es richtig im Kopf habe, so sagen, zwischen heutiger deutsch-tschechischer Grenze und Prag.
Aha, okay.
Mhm. Aber vielleicht vertue ich mich da
auch. Naja, also, wir werden sehen. Es ist ja relativ schnell herauszufinden.
Genau. Geografen schlagt mich nicht tot, wenn ich das falsch einordne. Und Mahler hat aber Glück gehabt, weil dort in diesem Dorf wäre er vielleicht nicht das geworden, was er dann später geworden ist. Sein Vater ist mit seiner Mutter und dann dem jungen Gustav Mahler bereits in seinem Geburtsjahr dann nach Iglau gezogen, hat heute rund 50.000 Einwohner. Also,
das kennt man dann schon.
Genau, das heißt, vielleicht gab es damals dann auch schon so einen alternativen Jugendclub und
ja,
Kino.
Ja, genau, bestimmt, ja.
Und immerhin ein wenig Kneipe. Kultur. Und eine Kneipe wird es bestimmt gegeben haben. Gut. Die gab es aber wahrscheinlich auch vorher
in seinem Dorf. Hat er seine eigene Kneipe gehabt.
Stimmt.
Ja.
Das Schöne an Iglau war dann, dass Mahler dort in einer multiethnischen Kultur aufwachsen konnte, wie sie damals relativ typisch für diese Habsburger Monarchie war. Und sehr früh wurde sein musikalisches Talent entdeckt und mit 6 Jahren erhielt er den ersten Klavierunterricht. Dann studierte er ab 1875 am Konservatorium in Wien. Dahin wurde er von Freunden seiner Eltern empfohlen und das ermöglichte ihm Studien in Klavier bei Julius Epstein und Komposition bei Franz Krenn. Den Schulstoff, er musste ja weiterhin zur Schule gehen, lernte er selbstständig dort und machte 1877 dann sein Abitur in Iglau.
Ja.
An einer deutschen Schule, deswegen nicht Matura, sondern Abitur.
Ja, okay.
Und immatrikulierte sich anschließend an der Wiener Universität. Er hat aber da jetzt kein Studium abgeschlossen in irgendwas Großmusikalischem, sondern hat so ein bisschen seine Allgemeinbildung vorangetrieben. Also sehr, sehr schön eigentlich. Er ist ein bisschen dem humanistischen... Ja. Humboldtschen Bildungsideal nachgeeifert.
Na, wir, die noch vor Bologna studiert haben, ziehen, haben das auch noch diesen Anspruch gehabt.
Ja. Ja, mir ist das ja verwehrt gewesen.
Ja, ja, und haben uns einfach irgendwo reingesetzt in Vorlesungen, die uns interessiert haben.
Wobei, das geht heutzutage immer noch.
Ja.
Also offiziell glaube ich nicht, aber in sich in eine Vorlesung setzen ist, glaube ich, kein großes Problem. Und er hat sich dort tatsächlich dann mit Philosophie, Musik und Literatur und vielen weiteren Sachen beschäftigt. Er war ein großer Bewunderer der Arbeit Richard Wagners. Und komm, mach's am Mikrofon. Daniel macht dir gerade eine Flasche auf.
Ich mach mir eine Flasche auf, ich brauche mal ein bisschen Zucker.
Und
sonst kann ich nicht mehr weiterreden.
Diese Sendung wird gesponsert von?
Ja, von zuckerhaltigen Getränken, die den Blutzuckerspiegel in kurzer Zeit auf eine adäquate Höhe heben.
Genau.
Prost.
Wie beim Kindergeburtstag.
Mhm.
Und er bewunderte auch die Arbeit von Anton Bruckner und schloss dann...
Der wiederum die Arbeit von Richard Wagner sehr bewunderte.
Das stimmt, die hingen sowieso alle zusammen.
Die hingen alle zusammen, ich weiß.
Also viele kannten sich dann auch tatsächlich.
Ja,
das ist sehr, sehr interessant, wenn man mal anschaut.
So der Inner Circle.
Ist der Inner Circle der mitteleuropäischen... Ja,
genau.
Des mitteleuropäischen oberen Bürgertums. Ja, so die
ist so, Bruckner und Mahler hingen halt so rum wie Jimmy Page und Eric Clapton.
Genau. Bloß halt
50 Jahre, 100 Jahre früher. Na,
nicht ganz
70 Jahre
70.
früher. Ja, genau.
Und
dann kam Jeff Beck noch dazu.
Dann kam
Egal.
Jeff Beck noch dazu. Ja. Ey, spiel doch mal ein Solo auf der Scheibe.
Genau. So, so stellt man sich das vor in Wien damals.
So war das vielleicht auch.
Die chillten da halt
die
so.
Die chillten da zusammen rum.
Ja.
Wir sind heute bei einem historischen Thema sehr ausgelassen.
Ja.
Das ist ganz gut. Ich
denke gerade, dass mein Zuckerspiegel so tief ist. Nein.
Ich war bis vorhin auch total übermüdet. Ich habe die letzten 2 Nächte irgendwie nicht so viel oder nicht so gut geschlafen. Weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es war Vollmond.
Ja, das auch. Liegt am 1. Mai.
Liegt am 1. Mai. So, back to topic. 1878, Diplom am Konservatorium und danach dann Arbeit als Klavierlehrer. Und dann erfolgt eine vielleicht idealtypische Karriere mit unterschiedlichen Stationen. Ich zähle das jetzt hier nicht alles auf. Aber das Ganze begann 1880 als Kapellmeister in Bad Hall.
Ja.
Und endete dann Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen Anstellungen in New York. Und man kann richtig sehen, wie er die Karriereleiter immer weiter hochgeklettert ist. Mit Zwischenstationen in Kassel, Prag, Leipzig, Budapest, Hamburg und allem, was dazugehört.
Also wie so ein Postdoc, der seine Stelle sucht. Nein, aber also ganz eigentlich, heutzutage, wie du schon sagst, du hattest das eingangs erwähnt, so ein ganz klassisches Karrierebild. So. Wobei man, glaube ich, schon sagen muss, dass jetzt seine Wiener Jahre wahrscheinlich der Höhepunkt waren.
So. Ja.
Und galt auch damals der Wiener, der Posten als Kapellmeister dort ja, also ich habe gelesen, das war quasi der
der Posten schlechthin.
Der Posten schlechthin, also es war einfach der, ja. Den Posten, den man haben wollte. Also das, ja, das war dann also der höchste Posten, den man halt sozusagen in der Welt, ich habe sozusagen gesagt, in der Welt ja, hatte. So.
Ja.
Also wahrscheinlich sehr vergleichbar umkämpft, mit irgendwie wie der Berliner Philharmoniker, Chefdirigent oder so.
Genau.
Da stieg dann auch weißer Rauch auf.
Und von daher, ja, er hat alles richtig gemacht. Und dann, ne, was macht man, wenn man es dann in Europa richtig geschafft hat? Dann, ja, geht man nochmal in die USA und lässt sich dort bezahlen. Bisschen, genau, aber richtig gut.
Genau. Der hat, so wie Zlatan Ibrahimovic oder,
genau,
David
Villa. So wie Fußballer heutzutage.
Genau.
Ich habe auch mal so ein bisschen nachgeforscht, was der denn verdient hat damals, ja, und was das so inflationsbereinigt heute wäre. Okay. Also der hat, als der in Wien gearbeitet hat, so ein Jahresgehalt. Ich weiß aber nicht, ob netto oder brutto und inwiefern, ja, damals,
ja,
wie hoch die Steuerabgaben waren. Ich denke, das ist netto.
Ja.
Umgerechnet knapp über 100.000 Euro im Jahr verdient damals. Ja.
Das ist schon fett gewesen.
Das ist schon sehr viel, finde ich auch.
Ich habe ja auch gelesen, also der war ja auch in Wien eine Art, also ein richtiger Star. Also, ja, so wie, also so ein Celebrity. Also wenn, genau, du den auf der Straße getroffen hast, dann hast du das deinen Freunden, ja, erzählt. Und er sagt, und, hey, ich habe Gustav Mahler getroffen.
Und in New York, da hat er dann teilweise das Vierfache noch bekommen von dem, was er in Wien, ja, bekommen hat. Also da hatte der dann ziemlich ausgesorgt, auch wenn die Alma, die er später geheiratet hat, so ein bisschen geschimpft hat darüber, dass Mahler zu viele Schulden gemacht hat. Da ist man sich in der Forschung wohl auch nicht ganz sicher, ja, drüber, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen ihre Erzählung war. Aber da kommen wir vielleicht noch mal,
also
das auch, ja.
Mit 51, also er hatte dann relativ wenig davon.
Das ist richtig, aber ja.
Bis dahin war das alles soweit in Ordnung.
Bis dahin war das alles, also vorbildhaft, ja, würde ich mal sagen.
Auch interessant, aber wie du sagst, also wirklich jetzt kein kleiner Mann, also schon, aber ein ganz normaler Mittelständler. Also es, ja, ist jetzt nicht so, dass der, also kommt einfach aus der Provinz und die haben halt irgendwie eine Weinbrennerei. Ja. Also jetzt nicht so, dass man sagen könnte, er wäre in diesen Adel oder in diesen Stand hineingeboren.
Genau, und auch anders als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Bach oder Mozart, die ja aus richtigen Musikerfamilien kamen, ja, wo das eigentlich nicht, ne, klar war, dass die Musiker werden. Ein ganz einfacher Hintergrund, eigentlich ein Arbeiterhintergrund.
Ja, im weitesten Sinne schon.
Ja.
So, also auch ja diese Geschichte mit dem jüdischen Glauben und so, da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen.
Ja.
Den nicht praktizierten, schon mal vorweg.
Genau, genommen, aber trotzdem ihm oftmals vorgeworfenen.
Ja, aber ich, ja, genau. Schließt du da ab und wollen
wir kurz? Ich würde da jetzt so ein bisschen vielleicht schauen, ob wir zu unserer ersten Kategorie kommen.
Ja, dass wir jetzt schon über Wikipedia reden, weil das passt natürlich jetzt ganz gut,
ja,
weil Wikipedia sich in erster Linie auch mit den biografischen Sachen beschäftigt hat.
Ja, also, auf jeden Fall. Wir fahren unsere Kategorie ab.
Was sagt Wikipedia dazu?
Wikipedia sagt 29 Seiten lang, ich habe es ausgedruckt,
Er hat das Internet ausgedruckt.
Ich hab das Internet ausgedruckt, genau. War das nicht irgendwie mal so ein Sketch von Kurt Krömer oder so?
Ich weiß es nicht, stimmt.
Genau, ich habe das ausgedruckt, diesen Wikipedia-Artikel, wobei man hier dazu sagen muss, dass es zusätzlich zu diesem Wikipedia-Artikel noch jeweils zu den Sinfonien und zu den vier großen Liederzyklen eigene Wikipedia-Artikel gibt.
Ja.
Also wir haben bestimmt roundabout 150 Seiten, die nur sich mit Mahler beschäftigen.
Ja, sind die einzelnen Artikel noch mal so?
Ja, wenn man das mal so durchklickt. Also ich meine, es, ja, sind ja irgendwie 10 Sinfonien so. Das ist schon üppig.
Ja.
Interessant hier, dass man jetzt denken könnte. Also ich weiß nicht, was du vorher von Wikipedia gedacht hast, aber ich hatte jetzt ja schon gedacht, wo wir jetzt über Grunge zum Beispiel geredet haben, dass Wikipedia ja eher ein modernes, ein zeitgenössisches Forum ist. Wir aber jetzt bei Grunge irgendwie, glaube ich, einen läppschen, vierseitigen Beitrag haben.
Ja, also ich muss sagen, ich finde sowieso zu musikspezifischen Themen oder musikwissenschaftlichen Themen, da schneidet Wikipedia sehr schlecht ab. Ja. Da gibt's, also du hast dich jetzt mit dem Mahler-Artikel genauer befasst.
Vielleicht ich habe mich da genauer befasst.
Was so dein Eindruck ist?
Naja, er ist auf jeden Fall ist er sehr schlecht geschrieben. Also er hat jetzt nicht das Niveau eines schönen wissenschaftlich geschriebenen Textes. Er hat auch, also das ist jetzt so mein etipitäter Anspruch, aber so die Satzstellung und so, das ist alles jetzt nicht so doll.
Okay, vergessen wir mal den Stil inhaltlich.
Inhaltlich ist es so, dass nur kurz das Inhaltsverzeichnis Leben, Punkt 1, unterteilt in Kindheit und Familie, Ausbildung, Mahler als Dirigent und Operndirektor, Mahlers Opernreform, New York, Mahler und die Frauen, interessant. Die Ehe mit Alma Schindler, nochmal extra unterteilt. Krankheiten, Lebenskrise, Tod. Dann kommt Mahler als Komponist, Bedeutung und Nachwirkung. Werke, Symphonien, Chorwerke, Orchester- und Klavierwerke, Kammermusik, zweifelhafte Zuschreibungen, Bearbeitungen. Dann ein Artikel über Aufnahmen für Weltemignon, der relativ klein ist. Das ist ein,
ja.
Ein Piano, ein technisches, also Walzen ein, sind das.
Genau, wie heißt das? Ein Klavier mit diesen Rollen drin, Klavierrollen.
Dieses Klavier mit diesen Rollen drin. Elektrisches Klavier, glaube ich.
Piano Rolls auf Englisch.
Genau. Würdigungen, Literatur, Malerrezeption in den Künsten. Ups. Und dann kommt noch halt Weblinks und halt
ja, der Klassiker.
Die Nachweise. Ja, es bedient so ein bisschen, also gerade so Leben, was du jetzt schon erzählt hast, so kurz, bedient so dieser Wikipedia-Artikel letztlich halt so, dass so alle Vorurteile, die man von einem schönen Lexikon-Eintrag, einem populären Lexikon-Eintrag haben kann. Nur mal um so ein paar Bonmots zu nennen. Also es wird hier gleich von vornherein Wert drauf gelegt, dass er jüdischen Glaubens war, was für mich ganz persönlich, also es ist so mediorelevant, also es ist ganz interessant, weil er halt auch sich taufen ließ und weil viele seiner Symphonien und seiner Werke auch biblische Stoffe beinhalten und er auch einem zeitgenössischen Antisemitismus ausgesetzt war, obgleich er diesen Glauben nie wirklich ausgeübt hat.
Ja. Also,
ein nicht praktizierender Jude.
Als Kind war das wahrscheinlich der größte Einfluss, den er gehabt hat, dass seine Eltern beide jüdisch waren.
Genau.
Und dadurch hat er das natürlich mitbekommen, aber später, soweit ich das auch
rausgelesen habe, aber zu der Zeit ganz, also es ist ganz typisch. Also mein Opa zum Beispiel, beziehungsweise mein Uropa war auch nicht praktizierender Jude.
Ja.
So. Da kam er dann 1933 in die Kirche und hat gesagt, liebe Kids, wir haben ein Problem. Und dann meinten die, warum haben wir ein Problem? Und dann sagte er, wir sind übrigens Juden. Und dann sagte mein Opa, oh, wir sind Juden. So, also das ist dann sozusagen erst mit dem Nationalsozialismus wurde das dann plötzlich relevant.
Ja.
So, der jüdische Glauben.
Ja.
So.
Oder nochmal, ist eine Stufe mehr der Relevanz.
Also, genau,
Antisemitismus gab es vorher schon. Ich glaube,
sehr stark.
Ne, können wir mal festhalten.
Das sollte man auch mal festhalten.
Gab es immer schon im 19. Jahrhundert auch ganz, ganz stark. Und
ohne
im
Dinge zu relativieren, sollte man festhalten, dass ein Antisemitismus sehr stark vertreten war.
Und im 19. Jahrhundert dann ja auch Beginn eine große Welle zionistischer Strömungen bereits zu verzeichnen.
Ja, aber er hat sich, also es gibt zu Gustav Mahler, das wird auch in diesem Wikipedia-Artikel genannt, das ist dann wieder auch so typisch, es wird die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass er Jude war und dann wird im Endeffekt die Tatsache, dass er, Achtung Biografie, die Tatsache, dass er sich nicht zum jüdischen Glauben geäußert hat, wird im Endeffekt so interpretiert in diesem Artikel, dass er das sozusagen absichtlich gemacht hat. Also die sagen nicht, oh, er hat nichts geschrieben, dann wird es ihn nicht interessieren, sondern die sagen, er hat bestimmt nichts geschrieben, weil er das verheimlichen wollte. Ja. Also das ist so kann man das. Und
der Artikel ist geschrieben von AfD-Bernd.
Ja, oder das ist nee, aber das ist wieder so ganz klassisch, ne? Also so findet man überall. Nee, wie auch immer, ganz kurz, Leben, nur so ein paar Sachen, auf die ich später noch zu sprechen komme. Klassiker in Mahlers Biografie ist, dass er so viel, also er hat, darauf kommen wir später noch zu sprechen, sehr viel Militärmusik vertont oder sehr viele militärische Anleihen in seiner Musik, aus der Militärmusik. Und das ist dann immer so die Geschichte, er wohnte neben einer Kaserne in Iglau. Ja. Er hat dann immer gehört, wie die Jungs da halt marschiert sind. So, das ist so ein ganz klassisches Topoi in Mahler Biografien, steht hier natürlich auch drin. Was ich ganz schön finde, das ist ja immer meine Lieblingsstelle, dass ich kann das mal kurz vorlesen.
Bitte.
Als Gustav Mahler 4 Jahre alt war, Ausrufezeichen, begann seine musikalische Ausbildung mit dem Akkordeon. 4.
Ja.
Kurz darauf hatte er seinen ersten Klavierunterricht. Mit 6 Jahren gab er bereits selbst Unterricht und komponierte erste Stücke, die jedoch nicht erhalten sind.
Ja.
So, jetzt frage ich mich als Vater von 2 Kindern, wie relevant, nachhaltig, sinnvoll und niveauvoll ist ein Unterricht, den man bereits selbst mit 6 Jahren gab. Also
ja,
wenn,
das ist natürlich Quatsch. Das ist
so eine Musik als
Spiel.
Eine klassische Meistererzählung.
Genau, es geht darum, das musikalische Genie vielleicht mal so ein bisschen hervorzuheben. Du kannst aber fast jedem Kind mit 4 Jahren klar. ein Glockenspiel hinlegen oder sowas und es wird darauf irgendwas machen. Und dann kann man das theoretisch auch als Komposition bezeichnen.
Also wenn mein Sohn jetzt eine ganz große Nummer später mal werden wird im musikalischen Bereich, dann könnte ich auch sagen, gab Unterricht schon mit 6 Jahren, weil er dann
im Zweifel war das
halt
so,
dass er halt mit seiner Schwester da saß und meinte, guck mal, so spielt man dieses Glockenspiel.
Ja.
Aber also mehr ist es nicht. Aber es ist trotzdem lustig, dass sowas immer wieder auftaucht.
Ja.
Genauso wie, was ich auch sehr spannend fand, ist, wie du gesagt hast, steht hier auch drin, dass er halt gechillt hat mit, wie in Neudeutsch, er hat gechillt mit Peter Tschaikowski, Richard Strauss, Arthur Nikisch. Also er hing da halt wirklich mit berühmten Leuten ab zu der Zeit. Genau. Dass Mahler Jude war, habe ich schon erwähnt. Es wird relativ viel hier besprochen. Über Pressekampagnen, wie er halt an die Wiener Hofoper gekommen ist. Da gab es wohl in der Tat ein, als erster Kapellmeister und Direktor des Wiener Opernhauses war so, dass er halt kurz davor, zum Christentum konvertiert ist.
Ja.
Und das wurde natürlich, das war schon auch in der Presse.
Ja.
So. Also ich meine,
und er war relativ jung für den Job auch, ist ihm vorgehalten worden.
Genau.
Ah, kennen wir ja. Es ist ja immer, wenn jemand an so ein großes Haus geholt wird, gibt es auch heutzutage, gibt es natürlich immer Diskussionen.
Also nehmen wir mal an, Kirill Petrenko, ich weiß gar nicht, ob er für eine Konversion hat. Also er würde jetzt, bevor er antritt bei den Berliner Philharmonikern im September dieses Jahres, würde morgen in der Zeitung stehen, Petrenko, ist es überhaupt Kirill oder ist es der andere? Auf jeden Fall Petrenko konvertiert zum Islam oder so.
Ja? Oh,
ja?
Da wären ja aber
Dann wäre das Presse.
Ja,
so.
Natürlich.
Und genau, also das ist im Endeffekt genauso. Also selbst wenn die Leute nicht wussten, dass er vorher Jude war, war das natürlich in dem Moment, wo er konvertiert ist zum Christentum, klar, weil er ja dann entsprechend vorher etwas anderes gewesen war.
Ja.
Also weiß ich nicht, inwiefern man das muss man gucken, wie man das interpretiert. Wie gesagt, dann geht es halt bei Wikipedia hat auch zeitgenössische Quellen drin, die auch durchaus sehr interessant sind. Auch von New York relativ viel, wie er halt mit Toscanini zusammen dort gearbeitet hat und wie das ankam. Mahler und die Frauen ist auch ganz interessant, dass es einen extra Artikel hat.
Klar, ein bisschen populistisch vielleicht.
Ja.
Also ich habe da auch drüber geflogen. Ich finde Wagner im Zusammenhang mit Frauen, also im Zusammenhang mit seiner Ehefrau. Ich habe Wagner gesagt, ne? Mahler. Im Zusammenhang mit seiner Ehefrau finde ich es irgendwie schon interessant. Aber es ist jetzt nicht so, dass er der Betthüpfer gewesen ist.
Ja.
Und ich finde es Quatsch, dass so etwas einen eigenen Unterartikel
es
bekommt.
Es ist halt so, ich glaube, es liegt an Sigmund Freud, weil er mit Freud auch befreundet war
und
Freud relativ viel über Frauen gesprochen hat.
Genau, ich habe da ein Zitat von Freud. Ich habe das nämlich.
Weil er auch so einen Mutterkomplex hatte und das liegt ja auch immer an den Aufzeichnungen. Also ich finde es auch ganz interessant, dass er im Endeffekt dann, als er gestorben ist, habe ich in diesem Wikipedia-Artikel gefunden, dass er wohl ein relativ langes Problem schon gesundheitlich mit Hämorrhoiden hatte.
Ja, einmal fast verblutet wäre.
Ja. Wo ich mich jetzt frage, Scene, also ich weiß nicht, wenn du mal später berühmt wirst, möchtest du, dass in 100 Jahren die Leute wissen, also der Scene, der hatte schon seit seines Lebens Probleme
mit... Starke Hämorrhoiden. Probleme und fast mit Hämorrhoiden. Ne, so. Würde ich
das ist halt schon
würde
Gossip.
Ich nicht wollen, so. Es ist schon richtig.
Es ist erstaunlich, was die Leute dann so, also ich meine, ja, ja. Also ich meine, es ist halt auch so...
Gleichzeitig, also er ist dann ja auch erst an was Herzinnenhautentzündung wohl verstorben, also schon auch an einer Krankheit. Deswegen darf man seinen Gesundheitszustand vielleicht thematisieren.
Ja, ja.
Aber es ist anders als Chopin, der ja immer kränklich war und dann auf Kur nach Mallorca ist und eigentlich immer versucht hat, gesund zu werden, dann ja auch super früh verstorben
ist.
Also
heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, er hatte eine Autoimmunschwäche. Das sind ja alles so Krankheiten. So
Herzklappenfehler.
Genau, hätte er auch irgendwie guten Internisten gebraucht.
Ja, so. Heutzutage sowieso alles Therapie. Ich habe zudem...
Ja, Maler und die Frauen, ich wollte dazu auch noch was sagen.
Ja.
Also es steht hier in der Tat so, dass er... also er hatte... Seine Mutter war ihm, wie gesagt, sehr wichtig. So, ich gehe davon aus, dass das... aus den Aufzeichnungen Freuds hervorging, dem Mutterkomplex.
Ja, ich habe das Zitat hier.
Bitte, hau rein.
Ich rufe schon die ganze Zeit.
Ja, Daniel,
Sigmund Freud schreibt, also 1910 hat Mahler dann Freud auch noch mal kontaktiert, weil er dann rausgefunden hat, dass Alma, seine Ehefrau, ein Verhältnis zu Walter Gropius, dem Bauhausbegründer, begonnen hat. Und Mahler erhoffte sich von Freud irgendwie Tipps für die Ehe. Und Freud schreibt schließlich über diese Begegnung, Zitat, Mahlers Frau Alma liebte ihren Vater Rudolf Schindler und konnte nur diesen Typus suchen und lieben. Mahlers Alter, das er so fürchtete, war gerade das, was ihn seiner Frau so anziehend machte. Mahler liebte seine Mutter und hat in jeder Frau deren Typus gesucht. Seine Mutter war vergrämt und leidend und dies wollte er unbewusst auch von seiner Frau Alma. Zitat Ende.
Ja, das...
Ein typischer Freud.
Typischer Freud. Der Wikipedia-Artikel schreibt auch, dass er, ich zitiere Wikipedia, an jedem Ort seines wechselhaften Lebens war er in eine neue junge Frau leidenschaftlich verliebt.
Ja.
Lass ich mal so stehen. Wobei, was ich halt auch besonders scharf finde, ist, dass der nächste Satz lautet, mit 6 Jahren war Mahler zum ersten Mal verliebt. So.
Klar, da weiß man dann direkt aber, was gemeint ist mit leidenschaftlich verliebt.
Genau,
mit 6 Jahren.
Mit 6 Jahren. Würde mich auch interessieren, wie er mit 6 Jahren den Begriff Liebe und seine Gefühle diesbezüglich definiert hat.
Richtig.
Ne? Da dachte ich dann auch wieder, alles klar, ich wetter weiter. Ja, wie gesagt, die Ehe mit Alma Schindler, darüber reden wir dann auch gleich oder später?
Ja, aber kurz nur, ne?
Kurz. Ja, ja, das ist insofern schon interessant, dass er da wirklich ein sehr interessantes Eheideal halt auch hatte.
Ja.
Ein sehr konservatives.
Ja, habe ich auch ein Zitat von ihm.
Und letztlich auch, also wir können es ja mal kurz anreißen, also es ist ja in der Tat so, dass er wirklich, also Alma Schindler war auch sehr begabt und sehr, hat auch komponiert und er hat ihr quasi aus Konkurrenzdruck, sagt man, im Ehevertrag verboten, weiter zu komponieren.
Genau, so. Weil er der Komponist ist und Konkurrenz sich ausschließt.
Genau.
Ich habe das Zitat hierzu, ich wollte es eigentlich erst später
vorlesen. Ja, aber hau doch rein.
Hau ich noch rein. Mahler schreibt, und zwar 1901. 1902 haben die beiden geheiratet.
Ja.
1901 schreibt er einen langen Brief an Alma Schindler darüber, wie er sich die Ehe vorstellt. Ein Ausschnitt daraus, Zitat, wie stellst du dir so ein komponierendes Ehepaar vor? Hast du eine Ahnung, wie lächerlich und später herabziehend vor uns selbst so ein eigentümliches Rivalitätsverhältnis werden muss? Wie ist es, wenn du gerade in Stimmung bist und aber für mich das Haus oder was ich gerade brauche besorgen, wenn du mir, wie du schreibst, die Kleinigkeiten des Lebens abnehmen sollst?
Ja. Ja?
Also wir werden bestimmt irgendwann auch noch mal eine Gender Sendung machen.
Ja.
Ganz klassisch, hier sieht er die Frau als diejenige, die sich um den Haushalt zu kümmern hat und die dafür sorgt, dass er unbekümmert von Haushaltssorgen komponieren kann oder dirigieren. Man muss ja dazu auch sagen, dass da kommen wir auch noch zu, Mahler ist vor allem auch als Dirigent so bekannt geworden.
Ja, ne? Also damals, genau.
Damals
also,
vor allem.
Genau, also es ist sehr interessant, dass sie den Ehevertrag aufgeschrieben haben und dort festgehalten haben, wer wie welche Karriere machen darf und wer nicht.
Ja, Und das kam eindeutig von Mahlers Seite, so von Gustav Mahlers Seite. Also sie hieß dann ja auch später Mahler.
Genau, genau. Genau, ich wollte den Wikipedia-Artikel noch kurz zu Ende machen.
Ja, richtig. Lass mal hören, was der noch so angibt. Also das sind Mahler und die Frauen und
Mahler
und Alma.
Richtig.
Gustav und Alma.
Richtig. Mahler und Alma. Genau. Mahler im Eimer. Nein. Also dann geht es um Mahler als Komponist, Bedeutung und Nachwirkung. Da, genau, dass er ein... dass er nicht im, also er hat seinen Dirigentenberuf ausgeübt während der Spielzeit,
ja,
und hat in den Sommerferien in der Spielpause komponiert.
Ja.
Richtig.
Das heißt, er war hauptberuflich war er eigentlich dann Dirigent, oder es hieß dann teilweise unterschiedlich.
Ja.
Ne, zu Beginn war er in der Regel als Kapellmeister auch angestellt.
Genau.
Den Beruf, also
mit,
richtig, und vielleicht vergleichbar mit dem, was heutzutage Dirigent plus noch ein bisschen mehr Aufgaben ist.
Also es ist im Endeffekt, ja genau, und er hatte dann sein Häuschen irgendwo in den Bergen, hatte verschiedene Häuschen, wo er sich zurückgezogen hat und dort geschrieben hat.
Ja.
Richtig. Richtig. Und dann, ja, gibt es hier noch so ein paar Kritikpunkte zu seiner musikalischen Sprache. Darüber reden wir dann aber jetzt gleich, wenn wir über Musik reden. Ja,
genau, da kommen wir noch ein bisschen zu Details.
Und interessant ist dann noch, der Wikipedia-Artikel schreibt dann noch auf, was auch genannt werden sollte, dass es in den 1960er Jahren eine Malerrenaissance gab. Also er wurde ja auch während des Nationalsozialismus nicht viel gespielt und ist danach dann erst quasi berühmt geworden.
Wiederentdeckt worden.
Seine Werke.
Ja.
Und genau, kurz nach seinem Tod setzte bereits ein Jahr nach seinem Tod Thomas Mann ihm ein Denkmal,
ja,
mit der Figur des Gustav Aschenbachs im Tod in Venedig. Und
was suchst du?
Ich brauche was zu trinken.
Du brauchst was zu trinken.
Ich habe einen Frosch im Hals. Es kitzelt. Es sind ein bisschen Pollen in meinem Hals. Vielen Dank. Manchmal ist es so. Hm. Wir befinden uns im Frühjahr, wir nehmen diese Sendung im Frühjahr auf, da habe ich gerne mal ein paar Pollen im Hals.
Ja, ich bin da zum Glück nicht so empfindlich.
Ich schon ein bisschen, immer so jetzt.
Wir könnten das natürlich rausschneiden, weil wir ja nicht live sind, aber wir lassen es drin.
Genau, damit jeder weiß, aha,
Daniel hat Probleme
mit Allergie.
Der hat einen trockenen Hals.
Genau, wegen der Birke.
Wann haben sie es aufgenommen?
Genau, also dann schließt der Wikipedia-Artikel mit den Beschreibungen seiner Werke, immer relativ kurz.
Ja.
Jede Symphonie mit einem entsprechenden Link zu den anderen Symphonien, also zu den Symphonien steht erste Symphonie, Besetzung, großes Orchester, wann die Uraufführung war und mehr nicht. Und dann klickt man halt auf erste Symphonie D-Dur und kann sich dann dort weiter informieren.
Wobei ja dieser Artikel dann meistens auch noch ein bisschen... Also bei Wikipedia, wenn es da um eine Sinfonie geht, dann ist da meistens ein bisschen Entstehungsgeschichte.
Genau.
In der Regel wird ganz unhinterfragt die Sinfonie in Verbindung gesetzt mit der Biografie des Komponisten. Ja. So. Und,
genau.
Das und das Lebensereignis spiegelt sich da und da in der Sinfonie wieder.
Manche Sachen sind aber auch dann Leitmotive oder so.
Ja,
oder
stimmt. Und dann gibt es dann gibt's einmal so eine Formanalyse in der Regel, wo einmal von Anfang bis Ende besprochen wird, was man da eigentlich hört, was ich immer total ätzend finde, weil dann kann ich mir die Symphonie auch einfach anhören.
Richtig. Genau.
Wenn solange es auf so einer beschreibenden Ebene bleibt.
Genau, dann werden hier diese ganzen, sein ganzes Werk kurz beschrieben, dann halt noch so ein paar Würdigungen, Kleinigkeiten, was weiß ich, dass halt irgendwie eine Büste aufgebaut wurde,
bla, bla,
und so weiter. Und Briefmarken und Münzen, und dann kommt halt der ganze Literatur. Kram. Aber abgesehen mal davon, dass halt diese Topboy, er hat mit 6 Jahren irgendwie angefangen zu unterrichten, dann weitergetragen werden, wenn man sich darüber informieren möchte über Gustav Mahler, dann ist das so erstmal okay. Also
es reicht für einen Schulvortrag, wenn man einmal über sein Leben sprechen möchte.
Ich finde halt so Mahler und die Frauen, also das ist ja ein Artikel, wo es
ist
halt
albern
steht, dass er halt irgendwie immer irgendwie verliebt war oder so. Also
es steht drin irgendwie, dass er mit 6 das erste Mal
verliebt
war.
Also echt bla bla. Also das ist ein bisschen albern.
Ja.
So. Also vor allem, es ist ja auch, ich glaube, es wird auch gar nicht, normalerweise ist Wikipedia ja da Also manchmal sind die gut, manchmal sind die nicht gut. Ich gucke gerade mal, ob das überhaupt...
Bezüglich Quellenverweise?
Ja, ob es da überhaupt eine Quelle zu... Da gab es jetzt keine Quelle zu.
Ja.
Ja. Also es wurde einfach so geschrieben.
Ja, weiß man auch nicht, woher das dann stand.
Mit sechs Jahren war Mahler zum ersten Mal verliebt. Für diese Freundin komponierte er ein Lied. So.
Ja, was auch immer das dann heißen mag.
Ne? Also ich meine, vielleicht hat der... Ja, der Autor dieses Artikels das auch so... wahrgenommen, dass was ist richtig, Mahler natürlich viele Lieder oder viele auch Symphonien gewissen Damen halt irgendwie gewidmet hat, so. Ja. Wobei man da natürlich auch wieder von einer, vielleicht irgendwie auch von dieser, von einer gewissen, von einem gewissen romantischen Ideal sprechen kann.
Ja,
so,
also ich denke, dass also diese Beschäftigung mit den Frauen, vieles stammt wahrscheinlich daher, dass Freud sich auch dazu geäußert hat, als jemand sehr Prominentes.
Ist ja auch Zeitgeist so ein bisschen gewesen.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht...
Ja klar, Spätromantik. Hey, Spätromantik. Ja,
ich würde jetzt, glaube ich, nicht mehr schreiben irgendwie für oder so, wenn ich jetzt was veröffentliche.
Ja.
Wobei die Dame sich dann bestimmt freuen würde. Also ich meine, das ist irgendwie so, also ich meine, aber das ist ja einfach nicht mehr, das macht man ja nicht mehr.
Nein, so, das ist so diese inneren Gefühle nach außen tragen, in den Beruf so, hinein.
Ja, also macht man nicht. Also meine Frau würde sich sicherlich dafür, würde sich sicherlich freuen.
Also meine Freundin wird wahrscheinlich sagen, oh Gott, das ist peinlich,
so.
Bitte nicht.
Ja, aber jetzt nur so für uns würde sie sich bestimmt freuen.
Ja.
Behind closed doors.
Hört ja sonst keiner.
Ja, ja, genau. Also abgesehen mal davon, dass dann, also, ja, genau. Wir müssen, weil wir jetzt schon wieder hier viel über Gustav Mahler an sich gesprochen haben, über Musik reden.
Genau. Sollen wir die Kategorie Wikipedia schließen?
Ja.
Schluss.
Geschlossen. Ja, so, okay, wir machen direkt weiter. Also, sein Schaffen beinhaltet 10 Sinfonien. 4 große Liederzyklen und noch so Adaptionen, Bearbeitungen, ein bisschen Kammermusik, aber eigentlich ganz, ganz wenig. Also die 10 Sinfonien und die 4 Liederzyklen sind eigentlich quasi das Haupt.
Das, wofür er auch bekannt ist. Genau. Wobei die Sinfonien nicht alle abgeschlossen sind.
Ja, die 10. vor allen Dingen nicht.
Ja.
Und zwar über einen Zeitraum von 1883 bis 1911.
Da ist er verstorben, haben wir doch, wir haben gesagt, dass, woran er verstorben ist, aber noch nicht wann, glaube ich.
1911 ist er gestorben.
Ja, ja. Das heißt, er ist 50 geworden.
51, ja?
Ja, aber er ist im Juli geboren und ich glaube im März verstorben. Lass mich schauen.
Es ist jetzt nicht entscheidend, nicht kriegsentscheidend.
Im Mai, 18.05.
Ja. Also 50.
18, mit 50 verstorben. Jetzt,
gleich.
Bald.
Jetzt wissen wir wieder, jetzt können die Leute, die Zuschauer wieder raten, wann wir die Sendung
Anfang
aufnehmen.
Anfang Mai nehmen wir auf.
2005. Also, Zeitrahmen der Symphonien, um das musikalisch einzuordnen, wie gesagt, 1883 bis 1911.
Ja.
Kurz, damit ihr, liebe Zuhörer, und auch du, Sin, ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, Vergleiche. Bruckner 7. Symphonie 1883. Auch gleichzusetzen mit Mahler 1. Symphonie ungefähr. Ne? Tod Richard Wagners 1883. Tschaikowski 5. Symphonie 1889. So, das war ja so sein Hut. Bruckner, Tschaikowski, mit denen hing er halt so rum. In der Oper Puccini Tosca 1900. Cavalleria Rusticana 1890. Strauß Sinfonische Dichtung waren da gerade am Start, also Sprach Zarathustra ist von 1894, im etwas anderen Bereich, Impressionismus, Erik Satie, Klaviermusik war in dem Bereich gerade da, Brahms 4. Symphonie, seine letzte 1885, also Brahms war gerade durch mit dem Thema, Schönberg Streichquartett 1 und Streichquartett 2 1905, 1908, sehr interessante Werke, die letztlich schon atonal sind, würde ich sagen.
Die vieles auch vorwegnehmen.
Ja, also Schönberg Streichquartette jetzt 1905, 1908.
Ja, klar.
Rachmaninow Klavierkonzerte 1 bis 3 auch in der Zeit. So, also ich meine, wer Rachmaninow Klavierkonzert mehr gehört hat, also ganz großer Bahnhof. Wobei, wenn wir von großem Bahnhof reden, wissen wir gleich, denke ich, oder möchtest du dazu noch etwas sagen?
Ich äußere mich nicht zu Bahnhöfen.
also das Övre schaffen, also Mahler und die Sinfonik also mehr großer Bahnhof als Mahler, was halt die kaum. Orchestrierung, Orchesterapparat, das Instrumentarium betrifft, gibt's eigentlich nicht.
Nee. Du kannst halt höchstens alles nochmal doppeln oder so.
Ja, aber es wurde ja schon alles gedoppelt, ja. So mehr oder weniger. Genau, also ich habe hier, könnt ihr sehen? Hier?
Man kann es hören. Daniel trommelt auf.
Auf der Komplett-Einspielung von Bernstein zu Mahler. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, bevor wir diese Sendung hier aufzeichnen, alle Symphonien und alle Liederzyklen auch wirklich zu hören. Also ich habe...
Vorbildlich, das habe ich nicht gemacht.
Alles von Mahler gehört. Also das müsst ihr euch vorstellen. Hier Podcast Daniel und Scene. Also der Daniel hat alles gehört. Alles von Mahler und setzt sich jetzt hin und redet über Mahler.
Ja.
Also ein bisschen Ahnung hat er vielleicht, der Daniel.
Hoffen jetzt. Wir, bestimmt. Ja.
Also er hat es zumindest gehört.
Ja, ich kenne es auszugsweise.
Scene hat es nicht gehört, also da könnte das bezweifeln.
Ich hab nicht alles gehört, nein. Ich bin nicht so gut vorbereitet wie du. Ich habe mich auf die Literatur gestürzt, ich habe mich mit dem 19. Jahrhundert befasst und ich war, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal im Mahler-Konzert war. Ich habe, glaube ich, 2 Sinfonien von Mahler im Konzert gesehen.
Ich möchte ein paar Sachen, also ich würde gerne was zur Sinfonik sagen, damit wir ein bisschen mehr Stoff haben und du ergänzt dann, oder?
Ja, das ist dein Gebiet so ein bisschen. Erzähl mal und ich gehe rein, wenn mir was Interessantes
einfällt. Also gerade wenn man das ganze Oeuvre hört, ist es schon sehr interessant, wie gleich das alles mehr oder weniger klingt. So. Also jeder Mahler-Spezialist sagt, das ist ja totaler Blödsinn, es klingt ja auch überhaupt nicht gleich, es ist alles total unterschiedlich. Jetzt könnte man sagen, weiß ich nicht, vergleichen mit einem Popkünstler ziehen und sagen, ja, irgendwie, wenn wir über Grunge geredet haben, auch schon irgendwie
bei Nirvana
klingt auch alles gleich.
Ja, das waren auch 5 Jahre.
So, ja, genau, so. Also ich meine, ich sag mal so, David Bowie würde ich jetzt sagen, da ist das Oeuvre schon jetzt ein bisschen diverser aufgestellt.
Ist richtig.
So, und da ist natürlich so, wenn man halt sich jede Symphonie anhört, dann hört man schon den Mahler-Klang. Und es ist ein sehr spezifischer Klang.
Aber glaubst du, das liegt daran, dass er einfach auch nicht so viel Zeit gehabt hat? Oder glaubst du, das ist sein Stil, wenn man so, wie man heute sagen würde, den er gefunden hat?
Es war schon sein Stil. Also es hat im Wikipedia-Artikel stehen ja auch so Kritiken, die sagen, der ist halt so Kapellmeister-Komponist oder Potpourri-Komponist gewesen.
Ja.
Was natürlich, waren so die Kritiken. Die Kapellmeister, den Vorwurf des Kapellmeister-Komponisten ist insofern nachvollziehbar, weil ich glaube, das ist schon Grund dieser großen Besetzung gewesen, dass Mahler natürlich einfach das Material hatte.
Ja, also es klar, ist schon, der konnte sich das erlauben.
Er konnte sich das erlauben, so viele Blechbläser einzusetzen und er konnte sich erlauben, einen Kinderchor einzusetzen, der in der 3. Symphonie halt irgendwie in der 70. Minute 5 Minuten Bimbam sagt und sich danach wieder hinsetzt, so, weil er war halt einfach da. So, das würde man unter ökonomischen Gesichtspunkten heute nicht mehr machen.
Auch eine der Errungenschaften seiner Zeit, ja? Also, dass es möglich war, diese großen Orchester zu etablieren, mit Chor und so weiter, auf einer hohen professionellen Stufe. Davon hätte Bach ja geträumt, dass er die Möglichkeiten gehabt
hätte. Das ist ja immer dann der Punkt, dass man sagt, oh Mann, der war so puristisch, der ein oder andere. Und da muss man sich immer fragen, warum, wieso, weshalb oder warum war jetzt zum Beispiel Mahler so pompös in seiner Orchestrierung. Also ich glaube, dass halt, wenn es um Klang geht, also ich denke, dass viele Komponisten und sowohl auch Zeitgenossen als auch vorher und nachher bestimmt auch Mahler darum beneidet haben, dass er die Möglichkeit hatte, einfach eine Harfe kurz für 5 Minuten erklingen zu lassen und die restlichen 1,5 Stunden sitzt sie rum.
Weil du musst die Leute ja trotzdem bezahlen.
Richtig. Also deshalb stellt auch eine Mahler-Symphonie immer noch heutzutage viele Orchester halt auch vor gewissen Schwierigkeiten, weil sie halt einfach teilweise das Instrumentarium auch nicht stemmen können, ökonomisch.
Oder wird gerne, weil es ja eigentlich immer irgendwie auch Chor- und Solo-Leute dazu gibt, gerne in Opernhäusern oder von Opernhäusern auch aufgeführt, weil die sowieso schon ihren Chor zumindest dabei haben.
Genau. Also es ist ein sehr spezifischer Klang, eine sehr spezifische Charakteristik, auf die gehe ich nachher noch ein. Länge der Symphonien und Umfang ist natürlich sehr wichtig. Also wir reden von 1,5 Stunden lange Symphonien. Auch die Sinfonik komplett ja quasi, also entgrenzt, könnte man sagen. Also man gibt ja Kollegen, die behaupten, Beethoven hatte mit der 9. Symphonie das Ganze beendet. Mahler hat es im Endeffekt beendet. Also Mahler hat es auch wirklich beendet, weil danach nicht mehr
viele Symphonien kamen. Danach kamen nicht mehr viele.
Ja klar, Krennig hat Symphonien geschrieben und andere Leute auch, aber der hat es quasi auch entgrenzt. Also das ist dann auch mit sehr viel Gesang, sehr viel Chor.
Er hat es einfach sehr groß gemacht. Alles, was, er hat alles auf die Bühne geholt, was ihm damals zur Verfügung stand. Und mehr steht den Leuten heutzutage auch nicht zur Verfügung, außer halt vielleicht noch, also klar, man kann dann noch mal andere Instrumente mit reinnehmen oder sowas.
Und immer auch Show-Effekte. Ja. Ne? Also Show-Effekte, dass der Konzertmeister seine Geige während einer Symphonie stimmen muss. So zum Beispiel.
Genau. Die Spielanweisungen, dass man doch die Becken bitte oberhalb der großen Trommel aufhängen sollte.
Genau, und alles sowas. Oder
das Ganze wirkt optisch dann einfach noch mal.
Berühmte Posthorn-Solo in Mahler 3, das halt quasi hinter der Bühne gespielt wird und nur als Echo erscheint. Also dann auch wirklich, es ist auch... Also auch, er hat auch darauf fürs Auge auch ein bisschen komponiert. Also da sind auch einfach dann Effekte da. Ich meine, so anderthalb Stunden so. Ich erinnere mich an Mahler-Symphonien für ein Abonnementpublikum bei den Philharmonikern, wo, also der, verzeiht alle Abonnementbesitzer der Philharmoniker, das fängt dann halt auch so nach einer Stunde so ein bisschen an, auf seinem Stuhl halt irgendwie rumzurütteln, weil die sind ja geeicht darauf, wie lange so ein Orchester geht und so. Wie gesagt, so 90 Minuten Mahler-Symphonie ist schon...
Muss man sich lange konzentrieren.
Danach bist du fertig.
Ja, danach bist du platt.
Auch weil es so laut und so pompös ist und so viele Parameter letztlich der Musik auch bedient. Wie gesagt, wir haben über die Verwendung von Blechbläsern haben wir auch schon leicht gesprochen. Da war er ja auch, weil er ja auch Wagner-Fan war, relativ weit vorne dabei.
Prägend.
Es ist meist, die Harmonik ist auch sehr interessant.
Ja.
So ist sehr viel auf sehr, der Jazzmusiker würde jetzt sagen, er eiert sehr viel auf der None rum und hat immer eine sehr, sehr einschneidende Harmonik, die sehr, also sehr von Wagner abgeleitet ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und sich sozusagen auch immer Tristan-Style auflöst oder nicht. Und hat das zum Beispiel in der, also das Adagio der 10. Symphonie, die er nicht zu Ende komponiert hat, ist meines Erachtens auch am Rande der Tonalität. Also er ist auch...
Es geht viel auch um Klang, Farbe, auch die Kombination von Instrumenten, teilweise sehr ungewöhnlich oder halt eben auch ganz spezielle Instrumente, ne?
Genau, auch. Und hat also in der 10. Symphonie ist das am Rande der Tonalität zu vergleichen mit Verklärte Nacht von Schönberg. Das ist auch der Grund, warum ich diese Zeit um 1900 so interessant finde, dass sich da wirklich diese ganze Spätromantik quasi selbst in die Atonalität bewegt. Also es gibt ja Menschen, die behaupten, Schönberg hat dann irgendwie mal einen Schlussstrich gezogen, aber es ist de facto ja nicht wahr. Also es hat sich sozusagen aus der innerharmonischen Kompositionsstruktur in die Atonalität bewegt. So,
ja.
Man hat das immer weiter entgrenzt. Und das, finde ich, hört man, wenn man sich mit Mahler beschäftigt, auch sehr gut.
Ja.
So. Würdest du das auch so sehen?
Unterstreiche ich total.
Sicherlich denke ich, dass die also es ist auch, also wie gesagt, ich habe gesagt, das klingt alles ein bisschen gleich, das ist natürlich nicht wahr. Er hat einige Symphonien mit Gesang geschrieben, andere nicht. Er hat die 4. Symphonie, ist schon fast klassizistisch aufgebaut. Ich habe von dem Adagio der 10. Symphonie gesprochen. Er hat auch sehr interessante, immer wieder arbeitet er mit Effekten, er endet gerne auch, also er hat Symphonien, die 3. zum Beispiel, endet ja in einem großen Ching-Da-Rassa-Bum. Die 9. endet nach 90 Minuten im Pianissimo.
Ja.
So, da sitzt du halt dann da und denkst dir so, wie, das ist jetzt vorbei oder was?
Da kommt doch noch was.
So, ne? Also, das ist so, also das muss man auch mal.
Oder welche beendet er auf dem 6. Akkord?
Oh, das weiß ich jetzt nicht.
So. Auf jeden Fall eine endet mit einem Six-Ajouté-Akkord.
Ja, ja, und, also.
Heutzutage, klar, heute kennt man das so, klar, kann man machen. Heute kann man auch auf einem Sept-Akkord aufhören, machen die Jazzer sowieso, aber damals war das tatsächlich auch eine Dissonanz.
Ja, ja, na klar.
So hat man nicht aufgehört.
Und ich denke, der Höhepunkt ist, was sein symphonisches Schaffen betrifft, ist, denke ich, die Symphonie Nummer 8. Also das ist ja wirklich dann die Symphonie der 1000, wie sie genannt wurde, wie sie aber auch übrigens von Mahler nicht, das fand er nicht gut. Also das war letztlich, ich glaube, die ist in München aufgeführt worden.
Ich habe ja ein Bild des Plakats der Uraufführung.
Genau, in München.
In München. Ich finde es übrigens super schön, wenn man sich dieses Plakat anschaut.
Das ist halt so, das ist, also ich meine, das ist mehr Gründerzeit geht ja gar nicht.
Genau, es sieht super aus. Es könnte eigentlich auch so einen expressionistischen Film oder so ankündigen sowas. Ja. In ganz eckigen, großen Buchstaben
Moderne
wird hier
Zeiten.
Angekündigt.
Ja.
Dass Gustav Mahlers Uraufführung der 8. Symphonie stattfindet am 12. und 13. September 1910, wobei natürlich dann nur der 12. September streng genommen die Uraufführung ist.
Ja, das ist richtig. Gut beobachtet. Aber Mahler war da auf jeden Fall auch ein Star und das ist ja gerade mal 100 Jahre her. Also auch das, was wir besprochen haben am Anfang über seine Biografie, reden wir hier schon von einem wirklich großen, sehr bekannten Künstler und Dirigenten. Also auch mehr, wesentlich mehr aufgrund der Tatsache, dass er halt Komponist war. Also auch jetzt mit nur in Anführungszeichen Dirigenten. Also eher zum Beispiel, weil ich jetzt hier von dieser Bernstein-Einspielung gesprochen habe. Ja. Also Bernstein vergleicht sich da sehr mit Mahler.
Ja.
So. Und da liegen ja dann auch nur in Anführungszeichen 50, 60 Jahre dazwischen.
Sind die sich begegnet?
Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Aber, also, nein. Und,
aber welches Baujahr ist Bernstein?
Der wird in den 20ern oder so geboren sein, ne? Also, das weiß ich jetzt nicht. Oder jedenfalls war das aber so, dass Bernstein ja noch auch einer der wenigen Kapellmeister war, der auch sehr stark komponiert hat.
Ja, ja.
Auch, und auch entsprechend berühmt war. Oder Pierre Boulez oder so. Ne? Was Furtwängler ja immer so ein bisschen verwehrt wurde. Wie auch immer. Zwei Dinge. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Mahler und das Lied und Mahler und das Militär.
Genau. Erzähl doch mal ein wenig dazu. Also ich habe das auch im Kopf, dass du dazu was machen wolltest. Deswegen habe ich das so ein bisschen rausgenommen.
Also ich das nur ganz kurz. Dass quasi in jeder Sinfonie werden Lieder eingebaut.
Ja, oftmals so Volksliedweisen.
Richtig, und zwar instrumental oder wirklich mit Gesang als Lied,
ja.
Sage ich mal. Ich habe nicht so zu sagen gesagt, ich habe gesagt, sage ich mal. Und auch teilweise, und da sind wir nämlich wieder bei dieser Kritik des Potpourri-Komponisten, wirklich auch eine Aneinanderreihung von Liedern. Und das ist letztlich auch die Kompositionsstruktur, wie die Symphonien aufgebaut sind. Also es gibt auch in der ersten Symphonie da dieses Beispiel mit Bruder Jakob in der dritten,
genau,
in
ganz
dritten Satz.
In Moll dann.
Genau. Dadurch, dass die Symphonien alle sehr durchkomponiert sind, ist es eine Aneinanderreihung von Liedern und von Themen.
Ja.
Und dementsprechend spielte das Lied immer eine große Rolle und er hat ja auch seine eigenen Lieder aus das Namen Wunderhorn oder aus den Rückert-Liedern oder aus den Kindertoten-Liedern, die er einzeln veröffentlicht hat, hat er die aber auch immer in den Symphonien verwendet. Also es ist eigentlich eine sehr klare Form, was wir jetzt auch besprochen haben, dass er ja eigentlich Kapellmeister war. Also eine sehr interessante Form, wie er offenbar komponiert hat. Also er hat immer wieder auch Sachen verwendet, die schon da waren und sehr collagenartig. Ja.
Heutzutage wird man vielleicht von Sampling sprechen.
Ja, so, also, genau.
Er hat bereits existierendes Material genommen und das eingebaut. Ne? Das ist ihm ja auch oft vorgeworfen, dass er eigentlich kein neues eigenes Material da einbringt. Also anders als Beethoven, der ja der tolles musikalisches Material geschaffen hat und dann das verarbeitet hat, hat Mahler sich bedient an, man kann schon teilweise sagen, an Klischees, an klischeehaften Melodien, an bekannten, populären Melodien und die dann verarbeitet in seinen Symphonien.
Und also es ist auch ganz interessant, dass, also ich empfinde das, wenn ich das höre, empfinde diese Lieder, dieses Aneinanderreihen von Liedern, empfinde ich auch ein bisschen als, naja, störend oder lästig oder so, sind jetzt vielleicht die falschen Ausdrücke, aber es sind dann schon eher jetzt die Passagen, wo ich sage, oh ja, jetzt kommt hier Lied XY oder so, die mich persönlich jetzt nicht so anfixen. So, das ist jetzt nicht das, was ich an Maler.
Es ist nicht das, was einen fesselt an Maler.
Genau, also zumindest ist es jetzt bei mir so.
Ja, geht mir ähnlich. Wobei es ja trotzdem etwas ist, was immer erwähnt wird, sobald man über seine Komposition tatsächlich spricht, ne? Vielleicht auch etwas, ich habe ja am Anfang gesagt, ich halte ihn für so einen der ersten, man könnte sagen, modernen Komponisten und Dirigenten. Vielleicht auch etwas, was so diese Moderne einfach auszeichnet, nämlich ein Bewusstsein für auch so eine Musikgeschichte und unterschiedliche Sphären der Musik, die zusammengebracht werden innerhalb einer Komposition, zu sagen so, hey, wir haben diese Volksmusiktradition, die hat auch eine lange Tradition. Das ist ja gerade im 19. Jahrhundert dann im 19. Jahrhundert wieder aufgedeckt worden. Und das dann zu verbinden mit dieser doch sehr, ich nenne es mal, edlen Form der klassischen Symphonik. Das haben andere vor ihm auch schon gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was
erzählen. Ja, nee, ich überlege schon, aber also ich finde das nicht wirklich. Also ich finde das schon ein Alleinstellungsmerkmal letztlich halt irgendwie so. Natürlich findet man alles irgendwie auch davor in gewissen Nuancen, aber auch gerade was du diesen Vergleich, den du zu Beethoven genannt hast, ist es schon so, dass Mahler als Alleinstellungsmerkmal hatte, diese Form der Aneinanderreihung von Liedern und auch von Effekten. Also wir haben gesprochen von einem großen Apparat, von einer großen Vielfalt, von sehr, sehr langen Symphonien.
Ja.
Die,
mit der Anweisung teilweise ohne Pause dazwischen.
Ja, natürlich ohne Pause. Ja. Das halt so und dann immer wieder eingebaut halt auch so ganz klassische Passagen wie das berühmte Scherzo aus der zweiten Sinfonie, die sehr klar aufgebaut sind und immer wieder auch also ich komme jetzt schon fast so ein bisschen in meinen nächsten Punkt Mahler und die Filmmusik.
Ja.
Auch vom Klang immer wieder Strukturen, die sich halt gegenseitig, also es wird viel mit Dynamik gearbeitet und es ist immer wieder aufbauend, immer eine aufbauende Dynamik und immer ein Klang, ein Clusterklang, der sich dann zusammensetzt und dann immer weiter wird, immer lauter wird und immer mehr Instrumente dazukommen. Also so sehr viele Effekte, eigentlich ohne jetzt das so positiv zu huldigen, weil ich versuche neutral zu bleiben. Wenn du jetzt dir die dritte Symphonie von Mahler anhörst, meine persönliche Lieblingssymphonie, dann hast du eigentlich so alles, was es so gibt.
Alles, alles einfach.
So von 1905 oder wann das war.
Was heißt alles? Erläuter's. Ich guck nach, wann das war.
Du erläuterst. Man hat ein Chor, man hat dieses berühmte O Mensch, gib Acht, dieses Lied. Man hat das berühmte Posthorn-Solo als Effekt. Dann hat man ein wunderbares Finale und hat quasi sämtliche Parameter der Musik zu jener Zeit oder die man halt irgendwie in einem klassisch-symphonischen Orchester findet, abgedeckt.
Ja.
So,
1904 war die Uraufführung. 1904,
naja, war ja fast Köln. Gut. Also fast, wirklich fast, also wenn jetzt jemand zu mir sagt, oh, was, wenn jetzt ein Laie zu mir ankommt und sagt, so klassische Musik, so, was kann man da so. Wo kann man da so eine Quersumme machen? Was kann man da so hören, um mal so einen großen Überblick über was es alles für Möglichkeiten gibt? Dann sage ich, geh mal zum Mahler 3, hast du 90 Minuten, danach bist du erstmal alle. Dann kannst du danach kannst du dann entscheiden, stehe ich jetzt mehr so auf die Passage mit dem Kinderchor oder doch lieber auf halt irgendwie die Sopranistin oder auf das große bombastische Finale oder doch lieber auf diese Effektgeschichte mit dem Posthorn so.
Ja.
Also er hat da wirklich hat sehr viel abgedeckt.
Ja.
So. Ganz kurz, Mahler und das Militär, weil das halt verschieden interpretiert wurde, möchte ich ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich möchte ganz kurz aus des Knaben Wunderhorn Revelge, das Lied Revelge, erzählen, weil das ist meines Erachtens eine Art Antikriegslied.
Ja, lass hören. Du hast ja auch
Ich hab dazu schon mal was erzählt in einem anderen Kontext. Also Revelge erzählt von einem tödlich verletzten Soldaten, der unter dem unermüdlichen Fortbewegen des militärischen Marsches als einzelner Sterbender auf dem Schlachtfeld zurückbleibt.
Ja, ne? Und tragische Geschichte.
Genau. Und Mahler symbolisiert quasi diese äußere Ordnung durch das Fortschreiten des Marsches und dass sich das einzelne Individuum unterzuordnen hat.
Ja.
Also das muss man sich so vorstellen, dass dieses Lied so aufgebaut ist, dass es immer diesen durchgehenden Marschrhythmus gibt und der Sänger dann halt erzählt, oh Kameraden, lasst mich nicht zurück, ich bin verwunden, aber ich muss weiter die Trommel rühren, ich muss weiterlaufen und so. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr morbid und auch wirklich eine Kritik am Militär. Ne? Ja. Also und das, ich finde es sehr schön, weil wir ja auch dann irgendwie, weil wir uns ja auch mit Popmusik auskennen. Also ich meine, da reden wir über halt irgendwie 4,5 Minuten. Und es ist halt einfach ein Lied.
Ja,
und ein Lied,
was 4,5 Minuten sind schnell vorbei.
Ein Lied, was alles erzählt, was ein, und was, wo die Musik und der Text so aufeinander abgestimmt ist, dass man daraus ganz viel machen kann.
Ja.
So, also es ist sozusagen ein bisschen Bob Dylan von 1900 irgendwann. Oder nein,
1800
irgendwann. Knabenwunderhorn ist 1899, glaube ich.
Ja, ich kann wieder nachschauen.
Ja. Also gab es alles und ist auch alles ganz, ganz toll gewesen und wurde mir da viel zu wenig, wo ich jetzt erzählt habe, dass es ein Antikriegslied ist, viel zu wenig in diese Richtung irgendwie interpretiert, meines Erachtens. Also er hat sich da auch, also darüber haben wir jetzt hier gar nicht gesprochen, das würde jetzt auch dann irgendwann ausfransen, wir reden schon ganz viel.
Ja.
Mahler hat sich mit vielen weltlichen Themen, mit mystischen Themen in seinen Symphonien auseinandergesetzt, religiösen Themen.
Ja, ganz stark. Deswegen ist es auch interessant, dass er, dass ihm sein Judentum teilweise vorgeworfen wurde,
ja,
weil er sich ideologisch eigentlich ganz stark davon entfernt hat. Ich glaube, vor allem mit der Zeit dann immer stärker.
Ja, auch sehr kosmopolitisch einfach war.
Genau, sehr, sehr modern dann irgendwie auch war. Wobei es da ja dann auch böse, böse Schimpftiraden aus der Zeit gibt und auch aus der Zeit danach, die da halt dann natürlich sagen, ja, es ist aber nicht der Glaube, sondern es ist die Rasse, Judentum als Rasse. Und damit wurde dann auch begründet, dass man unabhängig vom Glauben Mahlers dann sowieso diese Person ausschließen müsste.
Ganz kurz, dann sind wir durch, dann können wir dann auch irgendwie nochmal über unsere persönlichen Erfahrungen kurz reden. Ja. Mahler und die Filmmusik, also du siehst natürlich, also der gesamte Hollywood-Sound sowohl ganz direkt in Form von Herrn Korngold. Naja, 1893 bis 1901.
Texte aus des Knabenwunderhorns. Das Knabenwunderhorn.
Ja, also er prägt den Hollywood-Sound direkt durch solche, ja, durch Kollegen wie Korngold. Aber auch spätere Komponisten, man bedenke John Barry, Out of Africa, Soundtrack etc. oder auch John Williams, alles was er macht. Auch Europäer, also auch Nino Rota zum Beispiel, Part of Soundtrack, Ennio Morricone. Du hattest das schon erwähnt, das Adagietto aus der 5. Sinfonie wurde direkt verwendet für, ja, den Film Tod in Venedig, ja, 71. Das war ja so die Zeit, 71, Berio-Symphonie,
da 68 Maler zum Beispiel,
hat auch so das Scherzo,
ja,
alles Italiener übrigens. Also gerade die Filmmusik hat da sehr viel von Mahler adaptiert, ja, vor allem dieses bombastische, diese Aufbauen, also diese Art von, wie man halt mit Themen umgeht.
Ja.
Denke ich, ist sehr stark auch also bei John Williams oder so, weil ja, gerade ja die Filmmusik so aufgebaut ist, dass man verschiedene Themen anreißt und gar nicht
Stimmung
so sehr
schnell wechselt, Stimmung schnell eigentlich wechselt, keine Entwicklung.
Genau, wenig Entwicklung hat, wenig, ja, richtig, genau. Und
da spielt natürlich auch Wagner dann wieder ganz so rein mit, ja, Leitmotiven und so weiter.
Fall.
Gerade bei, wo du John Williams erwähnst, so, ja, der teilweise 1:1 von Wagner klaut.
Ja, ja,
so,
ja. Er klaut auch, John Williams klaut ja auch zum Beispiel, also Gustav Holst Planeten ist ein bisschen, ja, genau, später, glaube ich, gewesen, aber ist ja, also quasi ist ja ein Plagiat,
ja, Star Wars. Genau, Star Wars Musik ist.
Ja, ist eigentlich Gustav Holst
Planeten. Ist eigentlich Holst, ja.
Ja, im Grunde genommen schon.
Ja, Programmmusik passt wunderbar,
genau,
zum Kino auch.
Genau, aber also, und gerade weil Mahler halt wirklich auch sich die Zeit genommen hat, da 1,5 Stunden, also es ist quasi auch eine Art Reise und eine Art Kinofilm, weil Mahler in diesen 90 Minuten, wie gesagt, Mahler 3, was ich jetzt schon erwähnt habe, er entführt einen ja auch in immer andere Sphären.
Ja.
So. Also es ist jetzt auch nicht wirklich langweilig.
Ja.
Also 90 Minuten, ich muss ab und zu mal auf Toilette.
Ich glaube, er äußert sich, Mahler äußert sich selber auch dazu, dass Musik dann teilweise auch eine Flucht war vor der Welt. Da merkt man vielleicht auch noch mal, dass er mit so romantischen Ideologien eigentlich auch noch aufgewachsen ist und das auch noch so ein bisschen weiterlebt.
Ja.
So eine gewisse Melancholie kann man ihm sicherlich auch nicht abstreiten.
Zur Flucht.
Ja.
Möchte ich kurz, weil wir jetzt auch dann mal zum Ende kommen müssen, glaube ich, meine persönliche Malergeschichte erzählen?
Ja, sehr gerne. Sollen wir das als Kategorie einführen?
My personal?
My personal.
Ja, bitte, führen wir als Kategorie,
Kategorie ab.
My personal. Jetzt wird's persönlich.
So, also my personal Maler. Es gibt zwei.
Erzähl.
Geschichten. Einmal, wie ich bereits erwähnte, mein persönlicher Maler ist eigentlich die dritte Symphonie.
Ja.
Und zwar bekam ich Karten, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, und zwar war das unter Haitink, die Philharmoniker, und ich bin mit einem mit einem Musikwissenschaftler, mit einem Kollegen dorthin gegangen.
Mhm.
Bin danach, also wir waren in der Philharmonie und haben uns Mahler 3 angehört. Und ich bin quasi direkt im Anschluss danach mit meiner großen Liebe damals, meiner großen, unerfüllten Liebe, in die Spätvorstellung von Der Untergang gegangen.
Ah, okay, jetzt kann man sich ausrechnen, in welchem Jahr das war.
und das war natürlich, also ich war quasi ja völlig überfüllt.
Durch die Sinfonie schon.
Die Sinfonie
und dann guckt man sich gerne einen leichten Film über Adolf Hitler an.
Diesen Eichinger Schrott an. Jedenfalls, naja, und dann auch noch mit meiner unerfüllten Liebe. Also es ist also quasi, also Maler hätte es nicht besser malen im wahrsten Sinne des Wortes können. Wo wir auch über seine spätromantischen Ausflüge gesprochen haben. Und diese Box-Scene.
Ja.
Bernstein. The Complete Symphonies and Orchestral Songs. Ich hatte mal einen längeren Krankenhausaufenthalt.
Ja.
Das ist ungefähr 10 Jahre her. Ja.
So alt bist du doch noch gar nicht, Daniel.
Aber als ich diesen längeren Krankenhausaufenthalt hatte, war das 10 Jahre her ungefähr. Und meine damalige Frau, beziehungsweise meine damalige Freundin und jetzt Frau.
Ja.
Ich war so, dass ich halt, mir ging es auch nicht gut, muss man dazu sagen, ich war jetzt nicht aus Spaß im Krankenhaus.
Ja.
Wie gesagt, meine Frau meinte, ob sie mir denn irgendetwas Gutes tun könnte.
Und so. Hast du gesagt, ja, Maler.
Und ich habe gesagt, wenn du mir was Gutes tun willst, Schatz, kaufe mir die Bernstein Maler Complete Symphonies and Orchestral Songs.
Echt, das hast du gesagt.
Bei 2001, Schleichtwerbung. Genau. Und, dann kam sie, als ich den zweiten Tag im Krankenhaus war, mit dieser Box an. Und mein Krankenhausaufenthalt war ungefähr so ein bisschen länger als eine Woche da, musste ich im Krankenhaus bleiben, bestand im Zweifel eigentlich darin, dass ich mit Kopfhörern Maler gehört habe.
Schön, aber das so. Erfüllt doch auch dann ein wenig.
Richtig. Und es erfüllte so, dass ich halt wirklich so ich erinnere mich an auch wieder Maler 3. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe, dass ich halt wirklich dieses Posthorn-Solo hörte, Maler 3, und halt völlig innig in meiner Welt gefangen war. Und so ein Krankenhaus ist ja gerade am Vormittag auch ein bisschen hektisch. Weißt du, dann kommt halt irgendwie dann die Putzfrau rein und dann kommt halt die Visite und dann kommt die also Krankenschwester und
will Krankenhaus was von Alltag
dir. Und dann kommt halt irgendwie der, irgendwie alle 5 Minuten geht die Tür auf und irgendjemand will was von dir.
Herr Siebert, wie geht's denn jetzt?
Genau. Und ich dachte, ich saß halt versunken mit meinen Kopfhörern da und dachte mir, wenn jetzt hier diese blöde Krankenschwester reinkommt, während des Posthorn-Solos, so, dann bin ich stinksauer. So, also
müssen
halt auch gedacht haben, dass ich halt ein bisschen freaky war, dass ich da halt irgendwie mit meinen Kopfhörern...
Du hättest so ein Schild aufhängen müssen, so vorne, wie an so Studios, wie an so Radiostudios.
Aufnahme.
Genau. So, leuchtet das rot, bitte nicht reinkommen.
Und ich bin auch so, dass ich diese, die ich jetzt Scene vermachen werde, er wollte sich die ausleihen, dass ich auch bei Maler 3 gerade am Ende, also gerade diese Bernstein-Aufnahme ist sehr, sehr, sehr Hollywood-Sound, so, ne? Also er macht das halt schon so, er macht das auch gut, Bernstein, also anders als Boulez, wo es auch eine Gesamtaufnahme gibt von Maler, er hat auch Maler komplett eingespielt, finde ich, die Bernstein-Aufnahme ist halt amerikanisch, so, um mein Vorurteil zu bedienen, und das geht schon auch ans Herz. Also das höre ich auch gerne sehr, sehr laut bei mir zu Hause.
Ja.
Freuen sich die Nachbarn. Ich bin da auch den Tränen nah.
Echt, ist das so?
Ja. So, wenn also es sich so aufbaut, ist das, geht, das schon, okay. geht das mir schon unter die Haut.
Ich habe das ganz selten. Also ich, so. Bei mir kommt es alle paar Jahre mal vor, dass ich so Gänsehaut von der Musik kriege.
Also das kriege ich zum Beispiel jetzt irgendwie beim Tannhäuser nicht, obwohl ich den auch sehr mag. Aber bei Mahler gibt es schon Passagen, wo ich halt schon sehr, also das nimmt mich halt schon mit. So, das kann man nicht anders sagen.
Das ist doch schön auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. So, also, ja, das war jetzt mein persönlicher Mahler.
Das ist toll. Ja, ich hab nicht so viel persönlichen Mahler, weil weiß ich auch nicht. Ich lag noch nie lange im Krankenhaus. Immer nur bei Narben und Verletzungen, immer nur zugenäht worden und dann direkt nach Hause geschickt. Mhm. Toi, toi, toi. Ne? ich hab zwei Personal Malers, die ich aber beide nur ganz kurz berichten werde. Bitte? Eine Personal Maler, da war ich mit ein paar geflüchteten Freunden kürzlich von der deutschen Oper eingeladen. Ja. Zu einer Maleraufführung.
Aha.
Und ich dachte, oh Gott, also warum denn ausgerechnet Maler?
Ja.
Und Konzertante.
Ja, klar, eine Maleraufführung in der Oper.
Mhm. Ja. Und ich denke so, oh, warum ausgerechnet Maler, wenn das Leute sind, die vielleicht selber noch gar nicht oft im klassischen Konzert waren. Ja. Und es kam aber total gut an.
Was war es denn?
Ich weiß es gerade nicht mehr, welche Sinfonie. Ich müsste noch mal gucken. Ich bin selber nach Feierabend da hingeeilt, hab mich da reingesetzt, hab gedacht, okay, ich freue mich drauf. Ich habe mich nicht informiert. Ja, ja. Ich war danach auch ziemlich platt eigentlich, weil es halt auch 2 Stunden sitzen war.
Ja, ja. Das kann halt schon lang sein.
Aber war sehr schön. Ich war sehr froh, dass das so gut ankam.
Mhm.
Vielleicht auch, so wie du gesagt hast, so, ne, hört man es durch, da hat man eigentlich alles, was so klassische Musik zu bieten hat. Einmal gehört, dann kann man also entscheiden, ich mag ich das eher oder das eher.
Einige Leute sagen, es ist advanced und die anderen wiederum, ich finde ja, dass es einfach auch sehr allumfassend ist. Also ich finde, das kann man auch durchaus als Einstieg, wenn man jetzt sich für klassische Musik, wie es ja immer so im Volksmund heißt, interessiert, kann man das schon als Einstieg nehmen. Also ich meine, es ist auf jeden Fall zugänglicher als jetzt irgendwie eine Bruckner-Symphonie.
Ja,
sage ich jetzt.
Oder
so.
Orgelkonzert von Bach.
Ja, ja. Gut. Und hast du noch was?
Ich habe noch was. Ja? Das ist aber eher etwas Lustiges.
Ja?
Und zwar, es gibt so eine schöne Homepage, composersdoingnormalshit.com.
Oh ja,
und
interessant.
Und dort findet man Bilder von KomponistInnen bei alltäglichen Sachen.
Okay.
So, ne, da ist dann John Williams mit seinem Thanksgiving Turkey zu sehen und solche Sachen. Keine Ahnung, irgendwer, Richard Wagner beim Friseur.
Ja.
Und da gibt es ein schönes Bild von Gustav Mahler, wie er einen Polizisten nach dem Weg irgendwohin fragt. Und man sieht Gustav Mahler halt so, vielleicht in der Wiener Innenstadt oder so.
Ja, sehr gut.
Wie er so ein bisschen planlos da rumläuft und der Polizist ihm so etwas erklärt.
Also das ist mein
Personal Maler.
Eine Celebrity-Seite, ja.
Eine Celebrity-Seite. Das
ist quasi Gala für Composers.
Genau, fand ich aber ein super Konzept.
Bin ich kürzlich
erst drüber gestolpert. Sehr lustige Sachen.
Ja, wunderbar. Gibt es noch was zu sagen? Ich würde sagen, wir haben ziemlich viel erzählt.
Wir haben viel erzählt. Ach so, doch, auf eine Sache möchte ich dann doch. Also, wir schließen die Kategorie, ne?
Ja, Kategorie geschlossen.
Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, die dann vielleicht auch noch mal etwas sehr Schönes ist. Wir haben ein neben Fotos von Mahler haben wir auch ein relativ direktes Zeugnis davon, wie er Klavier gespielt hat. Und zwar, du hast es bei dem Wikipedia-Artikel, glaube ich, kurz angeschnitten oder vielleicht nur, als wir uns vorhin besprochen haben vor der Aufzeichnung. Er hat für das Welte Mignon, oder spricht man es französisch
Mignon,
aus?
Ich glaube, man sagt Mignon. Mignon.
Reproduktionsklavier, also auf so Piano-Rolls, hat er ein paar Stücke eingespielt, die wir uns anhören können. Ich habe eigentlich gehofft, dass man vielleicht irgendwie noch Stimmenaufnahmen von ihm findet oder so etwas. Oder so eine Art Interview mit ihm.
Vier Kompositionsstücke.
Genau, einzelne Sätze aus, ich glaube, aus der 5. Sinfonie hat er irgendwie was gespielt. Dann irgendwas aus seinen Wunderhorn-Vertonungen.
Genau.
Das kann man sich anhören, findet man bei YouTube. Ob man es bei Spotify findet, weiß ich nicht. Bei YouTube auf jeden Fall. Und ja, ansonsten könnte man so ein bisschen auf Rezeptionsgeschichte noch eingehen, aber das sparen wir uns vielleicht dann
wenn wir über den musikalischen Kanon des 20. Jahrhunderts
oder Rezeptionsgeschichte der
Postmoderne.
Der Postmoderne.
Ja. Wobei natürlich, also das ist auch ganz interessant, also unser Malerbild Anno 2018 ist schon auch von diesen 60er Jahren geprägt, ne? Und das ist halt auch ganz interessant, dass halt auch gerade Bernstein, Boulez, also Hollywood auch in der Zeit halt sehr viel mit sich mit Maler beschäftigt hat. Also das ist schon auch, also ich meine, da, wir können gerne mal über die 60er und über die 70er Jahre allgemein reden. Ist natürlich auch eine Zeit, wo die Empathie wieder Hochkonjunktur hatte. Und dass da Maler reinfällt, ist natürlich ganz interessant.
Aber er ist natürlich auch sehr greifbar, dadurch, dass er selber in New York tätig war.
Ja.
Und halt eben, wir haben jetzt gar nicht viel über ihn als Dirigenten gesprochen.
Haben wir jetzt nicht, aber wir reden ja schon fast über eine Stunde.
Das ist eine super lange Sendung.
Ja, ja. Ist ja auch ein großer Komponist.
Genau.
So.
Aber er natürlich selber auch das Theatralische, das Szenische immer sehr hervorgehoben hat, auch in seinen Opern-Inszenierungen, auch als Dirigent hat er irgendwie sehr stark mit in die Inszenierung reingewirkt, mit Bühnenbildnern zusammengearbeitet, sich stark von Wagner beeinflussen lassen, gesagt so, ey, wir brauchen auch Leute, die spielen können auf der Bühne, das muss auch schön aussehen.
Genau.
Und da einfach auch nochmal neu definiert hat, was denn Aufgaben eines Dirigenten sind. Teilweise auch, wenn er Stücke aufgeführt hat, am Notentext selber nochmal gearbeitet hat. Also erkannt hat oder die Grenzen der Interpretation durch einen Dirigenten enorm ausgeweitet hat.
Ich möchte darf ich dich unterbrechen?
Ja, sehr gerne.
Zum Ende kommen, da fällt mir nämlich auch eine Turn in My Personal Maler, eine schöne Anekdote noch ein, wo wir jetzt Ende kommen.
Als du Maler mal dirigiert hast.
Nein, es war so, dass wir mit dem, ich habe regelmäßig früher ja musiziert, in einem halbprofessionellen Orchester. Und dort hatten wir ab und zu Probe an der Deutschen Oper, im Orchesterprobensaal.
Ja.
Haben wir geprobt. Oder es wurde uns erlaubt, dort zu proben.
Ja.
Und manchmal kamen wir dort an und es lagen noch Noten von den Profimusikern auf den, auf den Pulten. Unter anderem lag da mal eine Mahler-Symphonie.
Ja.
Und Mahler war dafür bekannt, dass er vor allem seine Tempi-Angaben immer sehr genau geschrieben hat in den Noten.
Ja.
Also da steht dann langsam, aber nicht zu langsam oder gemäßigten Schrittes, nicht zu hastig. Und zwar in einem relativ kurzen Zeitabständen hat er immer relativ viele Tempi-Angaben in die Noten geschrieben. Und auf der letzten Seite hat, wie gesagt, wir reden von anderthalb Stunden, hat der Musiker, an dessen Pult ich dann auch sitzen durfte, in seine Noten geschrieben, auf der letzten Seite als Tempi-Angabe langsam dem Feierabend nähernd.
So. Das ist doch schön. Damit machen wir Feierabend, nehmen das als Schlusswort.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Daniel, vielen Dank. Das war, ich bin überrascht, eine super ergiebige Sendung. Ich könnte Ewigkeiten noch weiterreden.
Ja, kannst mal sehen.
Hätte ich nicht gedacht.
Nee, das nächste Mal reden wir über was anderes.
Genau, nächstes Mal über was anderes. Wir wünschen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wo auch immer ihr uns hört. Und bis bald.
Tschüss.